in my homeland, Baden-Württemberg.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. Dezember 2024 durch Konrad. Die Themen: Räumung des Dietenbachwaldes hat am Wochenende begonnen. Für Freiburgs neuen Stadtteil wird seit dem Wochenende abgeholzt. Radio Dreieckland berichtete seit langem über die Proteste für den Erhalt des Dietenbachwaldes. Dämpfer für die S21-Bebauungspläne bei der Anhörung des Bundestagsverkehrsausschusses. Noch mehr Polizei am Kirchplatz? Nein, danke. Kommentar zur geplanten Umgestaltung des Stühlinger Kirchplatzes. Der Stühlinger Kirchplatz liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs Freiburg.
In der Gemeinderatssitzung vom 10.12. wurde auch eine Umgestaltung des Stühlinger Kirchplatzes besprochen. Die Stadt will hier ein soziokulturelles und integratives Gesamtkonzept, so heißt es, verfolgen. Zum Beispiel sollen kulturelle und gastronomische Angebote gefördert werden. Es soll einen neuen Spielplatz geben, der Markt soll mehr als nur 2 Tage die Woche geöffnet sein und es soll auch mehr Sitzmöglichkeiten im Park geben. Dazu stand die Stadt im Austausch mit Jugendlichen vom Let's Fetz und AnwohnerInnen. Bei diesen Gesprächen ist jedoch auch rausgekommen, dass sich AnwohnerInnen oft unsicher fühlen, wenn sie über den Stühlinger Kirchplatz laufen. Das liegt vor allem an Berichten von Kriminalität, Drogenkonsum und Drogenhandel. Geht es um diese Aspekte, will die Stadtverwaltung auf Prävention und sozialarbeiterische Unterstützung setzen, so heißt es. Das ist erstmal sehr löblich und auch das ausgearbeitete Präventionskonzept ist sehr umfangreich. Jedoch will die Stadt auch an der Polizeipräsenz am Stühlinger Kirchplatz weiter festhalten und sogar noch weitere Überwachungsmaßnahmen einführen. Die Stadt möchte neben eher harmlosen und sicherlich wirksamen Maßnahmen, wie zum Beispiel mehr Licht im Stühlinger Kirchplatz oder einen höheren Zaun an der Hebelschule, auch auf Videoüberwachung und eine Einrichtung einer Messerverbotszone setzen. Die Einrichtung von Messerverbotszonen würde dazu führen, dass die Polizei anlasslos PassantInnen kontrollieren darf. Das reiht sich in eine langjährige Tradition der Repression ein. Bereits jetzt darf die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen. Das liegt daran, dass der Kirchplatz als sogenannter gefährlicher Ort eingestuft wurde. Studien zeigen im Übrigen, dass Messerverbotszonen nicht zu weniger Straftaten führen. Dass die Polizei dann auch noch weitere Befugnisse kriegen könnte, Menschen, die sie einfach als verdächtig einstufen, zu durchsuchen, ist in meinen Augen zumindest ein Nährboden für Racial Profiling und rassistische Übergriffe seitens der Polizei, über die RDL ja auch schon in der Vergangenheit am Stühlinger Kirchplatz berichtet hat. Auch Videoüberwachung führt nicht dazu, dass weniger Straftaten begangen werden, sondern führt lediglich zu einer Verlagerung der, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, Drogenszene. Auch die Präsenz des Gemeindevollzugdienstes soll auf dem Kirchplatz gestärkt werden, um vor allem, wie es heißt, Drogenhandel und sogenannte Ordnungsstörungen zu bekämpfen. Mit diesen Maßnahmen tritt die Stadtverwaltung in ein typisches Fettnäpfchen. Die Verwaltung meint zwar, dass durch das momentane und auch zukünftige Aufgebot der Polizei und des Ordnungsamtes ein individuelles Sicherheitsgefühl entstehe. So Zitat: Diese Maßnahmen tragen sowohl zum individuellen Sicherheitsgefühl als auch zur Eindämmung des Drogenhandels bei, so das Amt für öffentliche Ordnung in der Beschlussvorlage. Dass eine erhöhte Polizei- und Sicherheitspräsenz nicht zwingend zur Folge hat, dass sich Menschen sicherer fühlen und teilweise sogar das Gegenteil bewirkt, scheint dem Amt entweder nicht bewusst oder schlichtweg egal zu sein. Auch der Drogenhandel verpufft dadurch nicht. Das hat man ja bereits in der Vergangenheit sehen können. Bei Razzien wurden durch großen Aufwand oft nur kleinere Delikte festgestellt. Zwar wurden auch schon größere Mengen Marihuana sichergestellt, jedoch gibt es keinen sichtlichen Abfall des Drogenhandels am Kirchplatz. Das Geld, was für Videoüberwachung und eine höhere Polizeipräsenz nötig wäre, ist sicherlich effektiver bei Präventionsstellen eingesetzt. Der zuständige Bürgermeister Stefan Breiter ist schon in den letzten Wochen mit Parolen wie "Wir wollen uns den Platz zurückholen" aufgefallen. Gepaart mit so einer geplanten Sicherheitspolitik ist für mich klar, was in den Augen des Amtes das Ziel zu sein scheint. Verdrängung derer, die den Platz momentan nutzen. Ganz nach dem Motto "aus den Augen, aus den Sinn". Dass sich dabei der Drogenhandel einfach in die umliegenden Straßen verlagern könnte, scheint nicht so wichtig zu sein. Auch Teile des Gemeinderats haben den Vorschlag des Amtes schon kritisiert. Unter anderem Eine Stadt für alle, die Grünen und auch Freiburg for You fordern eine Mehrförderung von präventiven Maßnahmen und weniger Förderung von repressiven Maßnahmen.
Es geht mal wieder um Stuttgart 21 und da frage ich mich natürlich nach all dieser Zeit, um was geht's denn bei Stuttgart 21? Das sind ja ganz, ganz verschiedene Projekte mit verknüpft. Eigentlich geht's bei Stuttgart 21 um irgendwie so einen Tiefbahnhof, das heißt eigentlich eine Tiefbahnhofstation. Ich bin jetzt aber mit Werner Sauerbahn verbunden und er ist bei den Stuttgart 21 Kritikern praktisch aktiv. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo nach Freiburg.
Da gab es am 2. Dezember eine Anhörung im Bundestag, genauer gesagt im Verkehrsausschuss. Und da ging es um die Entwidmung von Eisenbahnflächen ganz allgemein, von Liegenschaften. Und das soll wieder gestartet werden, nachdem die EU praktisch hier der ganzen Geschichte einen Riegel vorgeschoben hat und entsprechend Berlin nachgezogen hat und entsprechend ein Gesetz erlassen hat, nämlich das allgemeine Eisenbahngesetz, das eben hier in Paragraph 23 eben entsprechende Entwidmungen sehr, sehr starken Riegel vorschiebt. Und da habt ihr dann gleich zugegriffen und mischt mit.
Ja, so ist es. Vielleicht kann ich mal zur Gesamtlage von Stuttgart 21 vorab noch zwei, drei Sätze sagen. Man hat schon inzwischen den Eindruck, das ganze Projekt kommt allmählich ziemlich ins Wanken, und zwar von verschiedenen Seiten her. Die Betreiber des Projekts geraten untereinander immer mehr in Konflikte. Das war kürzlich bei der Sitzung des Lenkungskreises. Da treffen sich immer die Projektpartner, also Stadt, Land und Bahn, um zu gucken, wie ist der Stand der Dinge. Und da ging es um den Streit der Verwendung der ETCS-Mittel, also dieser elektronischen Zugsteuerung. Und da sagt die Bahn, beziehungsweise dahinterstehend der Bund, wir haben eigentlich kein Geld für diese Milliarden, die jetzt auch noch in Stuttgart 21 reinfließen müssen. Und das wird jetzt erstmal gestoppt und das macht schon wieder sehr vieles fragwürdig, was hier eigentlich gemacht werden soll. Dann das zweite ist der Streit um die Gäubahn-Anbindung von Südwesten, also eigentlich eine Standardverbindung. Die sollte jetzt für viele Jahre unterbrochen werden. Das hat großen Widerstand bei den Gäubahn-Anrainerkommunen. Die sind auf den Barrikaden, darunter CDU-Bürgermeister, SPDler, Grüne. Und es steht ein Urteil an, da klagt die Deutsche Umwelthilfe in unserem Sinne. Und das sieht auch so aus, als würde das gestoppt werden. Das heißt, ein wichtiger Teil dieser Bebauung des Gleisvorfelds stünde dann in Frage. Und jetzt kommt die Sache mit der Anhörung. Das ist sozusagen das, worum es uns ja heute Morgen geht. Stuttgart 21 besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Das eigentliche Motiv ist ja, die Gleise, die Kopfbahnhofgleise wegzubekommen und da einen Stadtteil hinzusetzen. Sowas würde man heutzutage stadtplanerisch nie mehr machen. Die Pläne stammen aus den 90er Jahren. Das ist klimapolitisch verfehlt, stadtentwicklungspolitisch verfehlt. Und um das machen zu können, sollte halt der Bahnhof irgendwie unter die Erde. Das hat man eigentlich nie, hat einen nie besonders interessiert und deswegen ist es eben auch so ein Murks geworden. Und jetzt kommt das von Ihnen angesprochene allgemeine Eisenbahngesetz. Da gibt es eine Neuerung, die gilt ab Anfang des Jahres. Und die macht praktisch die Entwidmung dieser Gleisflächen unmöglich. Das heißt, die ganzen Träume der Stadt Stuttgart, da einen Stadtteil zu bauen, wären vom Tisch und damit das eigentliche Motiv für das ganze Stuttgart 21-Projekt. Das hat man spät gemerkt, dass das eine neue rechtliche Rahmenregelung ist, die sehr sinnvoll ist, weil der ganze Gleisrückbau, Schienenrückbau, hing immer zusammen mit Entwidmungen. Da war es einfach zack, zack, hat man gesagt, brauchen wir nicht mehr und schon waren Gleise, Weichen, Überholstrecken, Bahnhöfe weg. Und das ist jetzt Gott sei Dank geändert worden, ein richtig fortschrittliches Gesetz. Und als man in Stuttgart etwas verspätet gemerkt hat, dass das hier alles in Frage stellt, ist man auf die Barrikaden gegangen, hat den Städtetag mobilisiert, hat den Mieterschutzbund, der da ziemlich SPD-dominiert ist in Stuttgart, mobilisiert. Der sagt, man bräuchte den Wohnungsbau, der zwar erst in den 40er Jahren stattfindet und so weiter. Und dazu, zu diesem Gesetz, gibt es nun einen Antrag der CSU-Fraktion, der darauf hinausläuft, das ganze Gesetz mit seinen neuen fortschrittlichen Inhalt wieder abzuräumen. Und jetzt gab es bei dieser Anhörung die Möglichkeit, dass alle Parteien im Bundestag Sachverständige benennen. Und das erste Erstaunliche war, das war also eine ziemlich prominente Besetzung, dass die Grünen nicht den grünen Baubürgermeister aus Stuttgart benannt haben, sondern einen Eisenbahnprofessor, einen hoch angesehenen Papst des Eisenbahnrechts, sozusagen Professor Urs Kramer. Und der grüne Baubürgermeister war trotzdem dabei, und zwar auf dem Ticket der CDU, kurioserweise, und hat halt den CDU-CSU-Antrag unterstützt, der also wirklich auch klimapolitisch und verkehrspolitisch der absolute Rückschritt ist. Und ich hatte die Ehre, da Sachverständiger zu sein, aus unserer Kenntnis der Zusammenhänge von diesem Gesetz eben und Stuttgart 21. Ja, und dann waren wir am Ende sehr überrascht, dass die Mehrheit des Ausschusses schon dafür war, dass diese gesetzliche Regelung erhalten bleiben soll. Das hat uns überrascht. Aber irgendwie hat man dann schon versucht, noch ein Schlupfloch zu finden, wie dann doch vielleicht Stuttgart 21 noch gerettet werden könnte. Aber das ist schwierig, weil ja gerade bei Stuttgart 21, da liegt ja der Sinn dieses Gesetzes, dass man eben nicht so ohne weiteres Bahnstrecken entwidmen darf für irgendwelche anderen Zwecke und eben auch nicht einfach für Wohnungsbau. Und jetzt sind wir gespannt, wie das alles weitergeht. Der CDU-CSU-Antrag dürfte durchgefallen sein, weil der auch handwerklich mit der heißen Nadel gestickt war. Und jetzt gibt es halt eine neue Regierung bald in Berlin. Also das wird noch eine längere Auseinandersetzung der nächsten Legislaturperiode werden. Aber alles in allem sind wir inzwischen sehr optimistisch, dass es mit Stuttgart 21 einfach nicht mehr so weitergeht wie bisher, sondern dass man in dieser ganzen Krise des Projekts vielleicht auch die Chance hat, was Neues zu entwickeln.
Gut, das heißt Stuttgart 21. Was ist denn in diesem Fall der Stuttgart 21? Ist Stuttgart 21 praktisch der Bau, der unterirdische Bau von einem Bahnhof, oder ist es der oberirdische Bau von einem Stadtviertel? Was ist da los? Und vor allen Dingen haben Sie ja noch angesprochen, dass natürlich diese Entwidmungsgeschichte ja im Grunde genommen ganz Deutschland betrifft, weil in jeder Stadt wurden und werden irgendwelche Eisenbahngeschichten entwidmet. Und man will ja eigentlich mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema.
Genau. Also das muss man eben sehen, das sind im Grunde zwei verschiedene Themen. Das Gesetz richtet sich eigentlich nicht gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21, also gegen den Tiefbahnhof und die Tunnel, die jetzt noch von 60 auf 100 Kilometer ausgeweitet werden sollen, sondern es richtet sich gegen die Bebauung des Gleisvorfeldes. Also das wird immer leicht vermischt. Im Grunde bedeutet das Gesetz, die können da jetzt können das nicht abreißen, um Häuser zu bauen, aber das Bahnprojekt, der Tiefbahnhof, die Tunnels sind davon eigentlich nicht tangiert. Und dann war auch noch interessant, gerettet wäre damit nicht nur der Kopfbahnhof, sondern auch ein Abstellbahnhof. Es gibt auch bei den Planungen von Stuttgart 21 keine sinnvolle Lösung, wie die Züge abgestellt werden können. Und da war gerade in den Schlagzeilen in Berlin ein Fall von Geisterzügen, ICEs, die nachts ohne Passagiere durch die Gegend fahren, um ganz entfernt abgestellt zu werden, gereinigt zu werden, waschen zu werden. Und da geht also unheimlich viel Geld, Ressourcen, Energie und Personal drauf, die für diese Leerfahrten, weil sie eben keine Flächen finden, wo sie die Züge abstellen können. Und das, was da händeringend gesucht wird, würde in Stuttgart jetzt geradezu abgerissen, mit dem Ergebnis, dass man dann auch diese entfernten Fahrten hätte. Also man sieht an diesen Details, wie absurd diese ganze Planung ist. Und man kann nur hoffen, dass allmählich der Sack zugemacht wird und man sich nach vorne auf was Neues orientiert.
Die Stimmung war offensichtlich in diesem Ausschuss gut. Allerdings haben Sie auch gesagt, dass man versuchen könnte, hier ein kleines Schlupfloch zu lassen, eben speziell für Stuttgart 21, sprich, da hat man jetzt schon so viel verbaut, also in anderen Städten nicht, aber in Stuttgart wäre es dann vielleicht doch möglich, machbar.
Ja, das ist die Frage. Also Man muss ja, wenn man merkt, dass man auf dem Holzweg ist, geht man ja nicht weiter, sondern muss man gucken, wie man wieder zurückkommt. Aber die hier Stuttgart 21 Verantwortenden, die wollen einfach immer weiter, obwohl es eigentlich völlig klar ist, dass das in jeder Hinsicht ein Problem ist. Und es wird im Moment sieht es eher danach aus, als würde erstmal der Kopfbahnhof erhalten bleiben können und dann würde die Diskussion darüber losgehen, was dann aus Stuttgart 21, also aus dem Bahnhof und den Tunnelanlagen werden wird. Da gibt es auch noch große Fragezeichen, vor allem beim Thema Brandschutz. Es gibt keinen effektiven Brandschutz, weder beim Bahnhof noch bei den steilen Tunneln. Das könnte das ganze Projekt, das ganze Bahnhofsprojekt auch in Frage stellen. Dann gibt es große Probleme mit der Situation von Starkregen. Da wirkt dieser Bahnhofsriegel, der ja nicht so ganz unter der Erde ist, sondern nur halb quer durch den Talkessel, wie ein Damm, der bei Starkregen, also zu starken Rückstau bis in die Stadt hinein und auch den Bahnhof selbst fluten könnte. All das sind Probleme, die dann zur Sprache kommen, wenn es am Ende um den Bahnhof selbst geht.
Dann danke ich mal hier Werner Sauerborn von den Stuttgart 21 Kritikern. Und die haben natürlich auch schon vorgedacht und haben einen Stuttgart 21 Umstieg geplant. Das heißt zumindest Vorschläge, die im Netz präsentiert sind unter dem Stichwort und was man alles mit anfangen kann mit nicht funktionsfähigen Tunnels, die eben unter Stuttgart liegen, wie man das Ganze umwidmen kann. Ein schönes Wort. Und dann sage ich mal danke für das Gespräch.
Danke auch nach Freiburg.
Ja, es sind noch einige Strukturen. Ich glaube, insgesamt sind es vier, die noch bestehen. Gerade prominent im Sichtfeld ist ein Baum, der besetzt ist mit zwei Strukturen, der hier noch steht, in dessen Richtung auch immer wieder Bäume, die hier von Harvestern gefällt werden, fallen. Also auch nicht ganz ungefährlich. Die Räumung und die Rodung ist auch noch in vollem Gange. Wir haben hier einige Baumaschinen. Man hört vielleicht auch im Hintergrund auch Kettensägen, die eingesetzt werden, um die Bäume zu fällen. Das geht hier schon sehr, sehr flott. Also wir sind ja erst am zweiten Rodungstag. Gestern wurde ja nicht mehr weitergerodet. Und von diesem Langmattenwäldchen ist schon nicht mehr so viel übrig.
Es gab ja auch Schilderungen, dass am Samstag die Pressearbeit sehr eingeschränkt wurde und auch der Pressesprecher Michael Schorr mit ziemlich fragwürdigen Aussagen aufgefallen ist, der quasi den Bestand eines bundeseinheitlichen Presseausweises, der ja vom Bundesinnenministerium legitimiert wird, einfach weggeleugnet hat und Presse wurde sehr, sehr weit vom Geschehen gehalten. Wie ist es jetzt?
Also wir haben hier einige Kameras auch stehen, es ist Presse vor Ort. Was ich zu dem Herrn Pressesprecher kann ich nicht sagen. Ich habe jedoch Zeugenberichte vom Samstagabend bekommen, dass die Presse ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr reingelassen wurde. Da wurde auf die eben Presseausweise oder Berichtaufträge nicht mehr entgegengenommen und die Presse wurde abgeschirmt. Es soll so gegen Abend gewesen sein. Richtig sagen, dazu kann ich nichts. Ich sehe trotzdem, dass hier Presse vor Ort ist und auch mit Leuten spricht, die hier gegen die Rodung demonstrieren und auch vor Ort sind.
Aber in den Wald gelassen werden sie, weil vom Pressesprecher Schor wurde behauptet, dass die Presse nicht in den Wald darf, weil dort Baumfällarbeiten stattfänden. Wie sieht's jetzt aus?
Nee, in den Wald wird auch momentan niemand gelassen. Das Gelände ist abgesperrt von der Polizei. Da ist niemand außer die Polizei und den Bauarbeitenden gerade vor Ort und auch Protestierende stehen nur am Rand. Was wird durch eben diese Bauarbeiten und die Rodung legitimiert?
Und die Presse, die auch auf Abstand gehalten wird, was kann sie denn sehen? Kann sie denn deiner Meinung nach frei arbeiten von da, wo sie ist? Ich meine, klar, du hast erwähnt, dass sie mit AktivistInnen spricht, aber das ist ja nur ein Teil der Berichterstattung. Gibt es Augen und Ohren, die quasi die laufende Räumung beobachten können?
Also die laufende Räumung kann man hier sehr, sehr prominent erkennen, das stimmt. Jedoch mit den BesetzerInnen, die noch in den Strukturen, die in den Bäumen gerade eben auch auf dem aktiven Rodungsgelände sind, gibt es keinen Kontakt mehr meines Wissens nach. Soweit ich weiß, wurden denen am Samstagabend jeglicher Funkkontakt unterbunden. Die Funkgeräte der BesetzerInnen wurden konfisziert. Deswegen wird auf jeden Fall diese Perspektive gerade von den Menschen, die hier den Wald noch aktiv besetzen, kann gerade nicht gehört werden. Die sind total abgeschottet von der Außenwelt, was sicherlich auch nicht ganz unabsichtlich ist, gehe ich mal davon aus. Und Die Rodungsarbeiten kann man jedoch sehr, sehr prominent erkennen. Also das ist hier direkt quasi am Wegesrand. Man kann quasi alles sehen, wie hier gerodet wird. Und man kann auch den Baueinsatz sehr, sehr gut erkennen. Also es gibt keine Möglichkeit, das wirklich abzuschotten, weil es ja einfach direkt am Weg ist.
Es gab ja in einer Pressemitteilung der BesetzerInnen von Didi bleibt Schilderung von Polizeigewalt. Konntest du was beobachten oder hast du irgendwas vernommen können?
Ja, ich habe gerade schon mit Menschen geredet, die hier auch aktiv sind. Es soll am Samstagabend einen Polizeieinsatz in den Wald gegeben haben, der eben auch mit Gewalt vollzogen sein soll. So eben Zeugenberichte. Und es sollen auch eben Struktur und Privateigentum der BesetzerInnen zerstört worden sein bei dem Polizeieinsatz. Und momentan ist die Lage sehr, sehr entspannt. Es ist relativ wenig Polizei vor Ort. Es stehen am Rand einige Kastenwegen und einige Einsatzfahrzeuge der Polizei. Gerade ist jedoch die Lage auf den Polizeiseiten eben entspannt. Am Samstagabend soll es eben dahingehend Gewalt gegeben haben. Ich persönlich habe nichts gesehen, ich habe es nur von Augenzeugen berichten.
Welchen Eindruck hast du denn von dem Polizeieinsatz insgesamt?
Als ich am Samstagabend hier war, wirkte die Polizeitaktik schon sehr, sehr klar. Die hatten sehr, sehr schnell hier alles abgeriegelt. Es war eine hohe Polizeipräsenz da. Was ich eben auch dann noch von Augenzeugen berichtet gekriegt habe, ist, dass es dann am Samstagabend eben gekippt hat. Die Polizei hat eben versucht, die Leute auf Abstand zu halten noch. Das hat dann irgendwann wohl nicht mehr so gut funktioniert und dann ist die Polizei wohl auch gewalttätig eben geworden. Ansonsten scheint mir hier die Polizeitaktik relativ klar zu sein und auch relativ gut strukturiert. Die versuchen wirklich mit hoher Präsenz die Leute hier weg vom Rodungsgebiet zu halten und schaffen das auch größtenteils sehr gut. Und es ist eben auch sehr, sehr besonders hier im Stadtteil Riesefeld, dass so eine hohe Polizeipräsenz herrscht. Ich wohne hier seit einigen Jahren und ich habe noch nie so viel Polizei auf einmal gesehen, bei keinen Einsätzen, die hier jemals waren. Das ist wirklich sehr, sehr besonders und die Polizei schafft es auch relativ gut in meinen Augen hier mit eben hoher Präsenz die Leute auf Abstand zu halten.
Und trotzdem kommt es zur Situation, also ich lese hier im Ticker, dass bei Domani, einem Baumhaus in der Nähe, ein Baum gefällt wurde. Konntest du das beobachten und wie wurde die Gefahr eingeschätzt und kommentiert von anwesenden AktivistInnen?
Ja, das konnte ich gerade eben auch beobachten. Es fallen anscheinend immer wieder Bäume in Richtung der noch bestehenden Baumhäuser. Es gibt dann immer wieder Aufschreie und so ein Geraune, das dann quasi durch die Menge geht. So wirklich interessieren auf der Rodungsfläche scheint es keinen. Das ist anscheinend auch schon öfter vorgekommen, jetzt gerade eben wieder. Das stellt natürlich schon auch eine Gefahr für die Leute da, die in den Baumhäusern sitzen. Kommentiert wird das Ganze dann hier aus der Menge mit Sätzen wie, ah ja, sind ja nur, also auf ironischer Ebene, klar, sind ja nur Menschenleben, ist ja kein Profit, der hier geschadet wird. Das stößt hier auf jeden Fall auf harsche Kritik. Interaktion dann mit der Polizei oder mit den Rodungsarbeitenden habe ich da noch nicht gesehen aus der Menge. Aber es stößt ja auf jeden Fall auf große Kritik natürlich bei den Leuten, die hier solidarisch sind, die hier auch stehen.
Hast du denn BesetzerInnen sehen können von da, wo du bist? Und
ja.
Kannst du einschätzen, wie viel es an der Zahl sind?
Also ich kann eine Struktur sehr gut sehen, die kann man sehr, sehr gut sehen vom Wegesrand aus, wo hier abgesperrt ist. Ich habe dann eben nochmal gefragt, wie viele Strukturen gerade noch stehen. Es sollen wohl vier an der Zahl sein, vier Baumhäuser, die noch weiter hinten, die man eben von hier aus nicht erkennen kann, die noch stehen, die auch noch besetzt sind. Was eben in meinen Augen sehr, sehr gut für Öffentlichkeitswirkung ist, dass ein Baumhaus, eine Struktur hier direkt quasi am Wegesrand sehr, sehr prominent in der gerodeten Fläche steht. Das ist einer der wenigen Bäume, der hier auf der Rodungsfläche noch steht. Das ist ein sehr, sehr eindrückliches Bild mit dieser Struktur in einem relativ großen Baum, der in dieser gerodeten Fläche steht, den man sehr, sehr gut erkennen kann. Weitere Strukturen kann man leider vom Wegesrand nicht erkennen. Ich habe aber eben mit BesetzerInnen gesprochen, die meinten, dass noch mehr Strukturen weiter hinten im Langmattenwäldchen erhalten sein sollen.
Es ist ja auch eine angemeldete Mahnwache in der Nähe. Wie viele Leute sind da und was ist denn der aktuelle Stand? Werden UnterstützerInnen dazu aufgerufen, auch vor den Wald zu kommen?
Ja, es wird immer wieder dazu aufgerufen. Es sind auch überraschend viele Leute für einen Montagvormittag in meinen Augen da. Die Mahnwache steht hier eben auch in der Nähe der Rodungsfläche. Es sind auch noch einige weitere Menschen da. ehemalige BesetzerInnen, die jetzt eben nicht mehr auf dem Rodungsgelände sind, aber auch Leute aus der Zivilgesellschaft. Mir wurde auch gerade schon gesagt, dass es an anderen Zeitpunkten noch deutlich mehr gewesen sein sollen. Aber wahrscheinlich liegt es auch jetzt gerade momentan an dem Zeitpunkt, Montag 12 Uhr. Ich denke mal, viele Leute, die hier wohnen, in der Häuserreihe, die direkt an dieses Langmattenwäldchen grenzt, die oft sehr, sehr solidarisch sind, sind vermutlich arbeiten und sind hier momentan dann eben nicht da, sollen aber schon in den vergangenen Tagen mehr Leute hier gewesen sein. Konnte ich auch am Samstagabend beobachten, da waren echt nochmal deutlich mehr Leute da als jetzt momentan. Und ich finde es jetzt für einen Montagvormittag doch schon ganz gut her von der zivilgesellschaftlichen Präsenz. Also es sind wirklich einige Menschen hier, die sich solidarisch zeigen.
Mhm. Du hast es ein bisschen erwähnt, die Polizei hat ja das Tempo so ein bisschen rausgenommen aus dem Einsatz im Vergleich jetzt zum Samstag. Wie schätzt du es ein? Wird das noch länger andauern oder hältst du es sogar für möglich, dass heute fertig geräumt wird, was natürlich sehr schade wäre?
Das kann ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Was ich sehen kann, ist, dass die Rodungen an sich sehr, sehr schnell verlaufen. Also wir sind ja erst am zweiten Rodungstag. Dennoch machen die hier mit den Harvestern, die eben sehr, sehr schnell Bäume fällen können, ein Tempo, das wirklich auch fast schon auf eine merkwürdige Art beeindruckend ist. Also es gibt ja auch weiter vorne in Richtung Osten vom Riese, in Richtung Osten gesehen, eine Schneise, die wirklich am Samstag komplett gerodet wurde. Da ist auch gar keine Rodungsfläche mehr. Die machen wirklich ein sehr, sehr schnelles Tempo hier. Von dem Polizeieinsatz kann ich das tatsächlich leider überhaupt nicht einschätzen, wie die weiter vorgehen wollen mit den Strukturen. Jetzt gerade ist eben eine relativ geringe Polizeipräsenz im Vergleich zu Samstag. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt hier in absehbarer Zeit heute noch irgendwas passieren könnte. Aber wie gesagt, das kann ich gar nicht einschätzen.
Wie ist denn die Stimmung bei den Anwohnenden? Weil oft wird ja gesagt, durch den Gemeinderatsbeschluss würde ja eine Mehrheit der Freiburger Gesellschaft für die Rodung gestimmt haben und wurde eben juristisch durch Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht bestätigt. Wie wird das in der Bevölkerung wahrgenommen, die vor Ort ist?
Ja, ich denke mal, die Gemüter sind sehr, sehr gespalten. Was ich weiß, ist, dass viele Leute, die direkt hier am Langmattenwäldchen grenzend wohnen, stark dagegen sind, gegen eine Rodung, sich auch sehr, sehr solidarisch gezeigt haben. Diese Bürgerinitiative Hände weg vom Dietenbachwald kommt ja auch aus dem Riesefeld. Dennoch sind viele Leute, wie ich das einschätzen kann, im Umfeld hier, stimmen eben diesem Prozess dieses Volksentscheides auch zu und sagen, ja, das ist richtig, dass gerodet wird. So richtig ein einheitliches Bild unter Riesefelder BürgerInnen kann ich da gar nicht ablesen. Es ist wirklich sehr, sehr gespalten. Was ich eben sagen kann, ist, dass die Leute, die hier direkt davon betroffen sind, die hier direkt am Langmattenwäldchen wohnen, in der Regel sehr, sehr solidarisch sind mit den BesetzerInnen und gegen eine Rodung.
Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Wirst du noch da weiter verbleiben und die Sache beobachten?
Ja, ich werde jetzt erstmal noch einige Zeit hier verbringen, werde vielleicht einige O-Töne aufnehmen, werde hier die Rodung weiter beobachten und dann werden wir sehen, wie sich das hier abspielen wird. Ich finde es auch einfach sehr, sehr spannend, wie jetzt die Polizeitaktik weiter sein wird, weil ich das wirklich überhaupt nicht ablesen kann. Das ist einfach spannend oder auch irgendwie auf eine merkwürdige Art interessant zu sehen, wie sowas abläuft. Und es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, mit Menschen zu reden hier, die davon betroffen sind, die sich solidarisch zeigen und einfach in diesen Diskurs mit einzutreten.
Habe ich jetzt was vergessen, was du unseren HörerInnen von Radio Dreieckland gerne noch ausrichten möchtest?
Von der aktuellen Situation, denke ich mal, haben wir alles relativ gut abgedeckt. Was ich noch sagen möchte, ist, dass man gerne hier vorbeikommen kann. Die Mahnwache ist eigentlich immer besetzt. Es sind immer Leute hier, mit denen man sprechen kann. Man kann sich immer solidarisch zeigen. Man kann immer hier stehen und sich das angucken, weil ich finde es auch sehr, sehr wichtig, sich das einmal anzuschauen, für was die Stadt hier Gelder einsetzt und was hier eigentlich wirklich passiert. Weil ich denke, dass viele Menschen, die nicht auf dem Riesefeld sind, gar nicht wissen, worum es hier wirklich oder um was für ein Waldstück es hier geht. Und ich finde es da wichtig, sich hierher zu kommen und sich das anzuschauen, was hier wirklich passiert, um sich dann eben auch ein wirkliches Bild davon machen zu können, ob man für diese Rodung ist oder dagegen. Und das finde ich einen besonders wichtigen Appell.
Das sagt Felix, der als Korrespondent für Radio Dreieckland am Langemattenwäldchen sich befindet, das gerade gerodet wird und die Besetzung seit Samstag auch geräumt wird, aber noch Baumhäuser vorhanden sind. Soweit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 12. Dezember 2024 durch Konrad.
Nachrichten von links unten.